Im Jahr des 275. Jubiläums der Göttinger Universität befasst sich die Ringvorlesung mit der Geschichte der Georgia Augusta und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Am 19. Juni sprach der Göttinger Physiker Florentin Wörgötter über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotik.
Ja, herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich freue mich, hier sein zu können, weil ich möchte eigentlich heute etwas erzählen über Maschinen, und zwar Maschinen, die kognitive Eigenschaften nach und nach erlangen können und erlangen werden und wo wir eigentlich dann im Augenblick stehen in diesem Bereich. Der Titel heißt ja Roboter mit kognitiven Eigenschaften, möglich, sinnvoll, gewünscht, jeweils mit Fragezeichen. Ich werde versuchen anzuzeigen, wo die Wissenschaft da im Augenblick angekommen ist, insbesondere auch, wo das dann vielleicht hingehen wird. Das sind nun zwei interessante Folien, und zwar kommen die aus meiner Vorlesung für die Kinder, nämlich 8- bis 10- bis 12-Jährige, was ich auch schon mal hier gemacht habe in Göttingen, immer wieder mal, alle paar Jahre. Da hatte ich die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich, lebendig zu sein, und können Roboter lebendig sein? Und das ist natürlich für Kinder ein Thema, was die auch sehr interessiert, weil alle haben schon mal einen Spielzeugroboter in der Hand gehabt. Und insbesondere Kinder weisen ja Gegenständen Lebendiges zu. Also der Teddybär ist normalerweise ein relativ lebendiges Wesen für ein kleines Kind. Diese Frage stellt sich natürlich, und insbesondere welche Aspekte tragen eigentlich dazu bei, dass wir ein Objekt am Schluss als ein lebendiges Objekt auffassen. Und da haben wir im Wesentlichen vier sehr wichtige Aspekte, nämlich die Anpassungsfähigkeit, die Komplexität, die Kognition, das betrifft dann wiederum schon sehr fortgeschrittene Lebewesen, und die Selbstorganisation. Kindern erklärt man das natürlich nicht so, da sagt man, was ist Komplexität? Naja, das ist halt etwas, was sehr kompliziert ist, etwas wie eine komplizierte Maschine, ne? So kann man das also auch kleinen Menschen schon ein bisschen nahe bringen. Wir versuchen heute Abend da mal etwas tiefer reinzusteigen in diese vier Begriffe: Komplexität, Selbstorganisation, Adaptation, also Anpassungsfähigkeit, und letztendlich Kognition. Zunächst mal zurück weit in der Zeit in die Geschichte der Robotik. Und zwar wurden schon sehr früh, noch deutlich vor dieser Zeit, und das ist hier schon 87 vor Christus, einfache Automaten entwickelt. Dieser hier ist besonders bemerkenswert. Im Jahre 1900 wurde von Schwammtauchern in einem Schiffswrack vor der Insel Antikythera ein merkwürdiger Artefakt gefunden. Da waren also so eigentümliche Räder, Zahnräder zu sehen. Man konnte zu dieser Zeit noch nicht recht viel damit anfangen. Man sah aber schon, das war ja alles verkrustet von dem von dem Meersalz. Man konnte aber schon sehen, dass es ein relativ komplexer Apparat gewesen sein muss. Und ich will mal schauen, dass ich hier ein Video laufen lasse. Ich hoffe, es geht, wie das dann später rekonstruiert worden ist. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil was die 100 vor Christus geschafft haben, das hat die westliche Welt etwa 1500 Jahre später erst wieder erreicht. Das ist also das zentrale Zahnrad, das ist das sogenannte Sonnenrad. Und jetzt sehen Sie in einer Rekonstruktion, das wurde durch Röntgenaufnahmen, wurden die verschiedenen Zahnräder und Fragmente analysiert, auch durch Kernspinaufnahmen, dass es also dann ein komplexes Räderwerk gab, wo ein Kalendarium entwickelt wurde. Eine Mondscheibe kam dazu. Es wurden die Mond- und Sonnenfinsternissen auf die Stunde genau angegeben. Aber das ist erst die Vorderseite von dem ganzen Ding. Die werden wir jetzt gleich zu Gesicht bekommen. Da sind die verschiedenen kalendarischen Zyklen, 19 Jahre und 76 Jahre wurden dort abgegeben. Sogar die Panhellenischen Spiele, also die Olympischen Spiele, wurden reproduziert und auf diese Scheiben gebracht. Das Ding war natürlich handangetrieben, da hat also einer was voreingestellt und danach gekurbelt, ne, ist ganz klar. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zur Rückseite. Das stand also wohl offensichtlich auf einem Tisch. Und auf der Rückseite wurden dann die verschiedenen Planeten, die damals bekannt waren, Mars, Jupiter, Saturn, Venus, reproduziert relativ zu den Tierkreiszeichen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist 100 Jahre vor Christus gebaut worden, dieses Gerät. Und unsere westliche Wissenschaft war ungefähr erst im 16. Jahrhundert wieder so weit, so etwas hinzukriegen. Ja, jetzt kommen wir also noch zu der anderen Seite, wo hier die verschiedenen Planeten sich drehen und eben der Planetenstand angegeben wird relativ zu den Tierkreiszeichen. Und dann kann man das gleich auch abbrechen. Da sehen Sie also die verschiedenen Planetensymbole. Man sieht auch sehr schön die Mars-Inversion. Der Mars macht ja immer so eine Schleife am Himmel. Die hat man auch lange Zeit nicht wirklich verstanden. Eigentlich erst zu Keplers Zeiten wurde es klar, woran das liegt. Das Modell war natürlich ein Epizyklenmodell. Die hatten ja kein heliozentrisches Weltbild. Oder zum Teil schon, aber nicht wirklich ausgeführt. Ungefähr 850 nach Christus, da war die arabische Welt, der westlichen Welt, weit, weit voraus in dieser Zeit. Da gab es also drei Brüder in Persien, die haben das Buch der raffinierten Geräte geschrieben und gezeichnet. Die haben etwa 100 verschiedene Apparate beschrieben, zum Beispiel eine selbstregulierende Öllampe, wo der Docht also nachgestellt wurde, je nach Verbrauch, oder auch eine Wasseruhr. Jetzt begeben wir uns langsam in die westliche Welt und da sieht man, wir sind jetzt hier schon im 15., 16., 17. Jahrhundert und noch später, wo verschiedene Automaten entwickelt worden sind, zum Beispiel auch der schachspielende Türke hier. Das war natürlich eine eigenartige Geschichte, weil in Wirklichkeit saß da ja ein Mensch drin, viele von Ihnen werden das wissen. Aber letztendlich war die Mechanik, die dazu führte, dass die Bewegungen des Menschen letztendlich auf das Schachbrett übertragen wurden, auch schon sehr komplex und kompliziert. Tatsächlich programmierbar waren aber Maschinen wie zum Beispiel diese kleine Puppe hier oder hier dieser Schreiber. Und das waren die ersten Maschinen, die programmierbar waren. Also hier nähern wir uns tatsächlich der Robotik in unserem Sinne. Programmierbare Maschinen, programmiert wurden die halt wie eine Spieluhr über eine Walze. Es wurde auch hier zum Beispiel eine mechanische Ente entwickelt. Also die Leute hatten auch damals ein hohes Maß an Spieltrieb von dem Jacques de Vaucanson. Der lebte eben in dieser Zeit zwischen 1709 und 1782 und man glaubt es kaum, dieses Tier machte Folgendes. Man konnte es füttern und es verdaute dann künstlich und produzierte dann auch am anderen Ende etwas. Naja, die eigentliche Robotik wurde in diesem Jahrhundert oder im letzten groß. Das Wort Roboter wurde erfunden von Karel Čapek, ein Schriftsteller, ein tschechischer Schriftsteller. Das stammt aus dem Tschechischen und stammt ab von dem Wort Roboter für Zwangsarbeit. Ja? Der hat also 1921 eine Kurzgeschichte oder ein Stück geschrieben, Rossums universale Roboter, und da taucht eben dieses Wort zum ersten Mal auf. Čapek ist damit einer der wenigen Menschen, die es geschafft haben, ein Weltwort zu kreieren. Dieses Wort wird überall auf der Welt verstanden. Ja? Es gibt nicht viele andere Weltworte. Also ich kenne noch ein weiteres, Pizza. Ja? Das ist also auch ein Weltwort. Ansonsten gibt es nicht wirklich viele. So. Natürlich, die Robotik hat, und das übrigens auch schon im 17. Jahrhundert, da wurden auch schon Geschichten publiziert von künstlichen Wesen, die hat natürlich die Literatur massiv beeinflusst. Čapek war ein Beispiel, vielen von Ihnen dürfte auch der Herr Asimov bekannt sein. Isaac Asimov, ein Schriftsteller, ein Science-Fiction-Autor, der hat das Buch, das besteht aus Kurzgeschichten, geschrieben, I, Robot. Es ist ein moderner Film, letztlich mal, weiß ich nicht, vor 10 Jahren entstanden mit demselben Titel. Da kommen drei Gesetze für Roboter vor. Im Wesentlichen, die stehen hier unten in Englisch, im Wesentlichen besagen diese Gesetze, dass der Roboter dem Menschen gehorchen soll. Der soll zwar eigenständig arbeiten und eigenständig Dinge tun, der darf aber den Menschen weder beschädigen noch Hilfeleistung verweigern, etc. etc. Oder aber, kurz zusammengefasst, Asimov fasst den Roboter tatsächlich irgendwie als einen Sklaven des Menschen auf. Ja? Wir sind Neurowissenschaftler. Wir befassen uns mit autonomen Systemen, mit Tieren, mit Menschen. Und es wird sich am Schluss dieser Vorlesung die Frage stellen, ist eigentlich Dienstbarkeit vereinbar mit Autonomie? Also die Vorstellung, die Asimov hat, dass es relativ kompetente Roboter gibt, die eigene Entscheidungen treffen können, dass diese aber trotzdem letztendlich die Sklaven und die Diener des Menschen sind, ist das überhaupt fundamental möglich? Um die Antwort vorwegzunehmen, nein. Autonomie und Dienstbarkeit lässt sich nicht vereinen. Das weiß man schon seit den Sklavenaufständen im alten Rom. Wir werden da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Jedenfalls, das war auch ein einflussreicher Schriftsteller, der viel bewirkt hat auf dem Gebiet der, naja, fiktiven Robotik. Der Herr William Grey Walter lebte zwischen 1910 und 1977 und der war seiner Zeit massiv voraus. Dessen Arbeiten sind völlig in Vergessenheit geraten. Der hat zwischen 1949 und 1952 oder so hobbymäßig kleine Maschinen gebaut. Turtles, also Schildkröten hat er sie genannt. Damals gab es noch keine Radiotransistoren. Das heißt, das ist alles Röhrentechnologie, so ein richtig wie so ein altes Dampfradio mit so einer Röhre drin. Die wurden also auch so betrieben mit so Röhren. Und diese Roboter hatten schon eine gewisse Form von Autonomie. Die verhielten sich im Prinzip so wie einfache Insekten. Dann sieht man also rechts unten hier so eine Spur. Die wurde übrigens aufgenommen mit fotografischem Material von der Decke. Und der Roboter bekam schlicht und ergreifend eine Kerze auf seine Plastikschale dargestellt. Plastik war das damals in der Form nicht, das ist ein Nachbau. Ich weiß nicht, was er genommen hat, wahrscheinlich Bakelit oder sowas. Und dann fuhr der Roboter halt rum und mit einer langen Belichtungszeit konnte man also dann diese Aufnahmen machen und feststellen, dass der also sowas macht wie so eine Art Schwänzeltanz von zum Beispiel einer Biene. Und diese Maschinen hatten dann also auch so Geschichten drin wie Phototaxis, also das sich hinwenden zu Licht und das sich hinwenden zu Futterquellen. Also durchaus etliche Verhaltensmuster, die man bei einfachen Tieren tatsächlich auch so beobachtet. Der geriet völlig in Vergessenheit, er musste sein Leben sowieso mit anderen Quellen verdienen. Der war Medizintechniker und hat sich sehr viel mit EEG-Ableitungen befasst. Erst im Jahre 2000 wurde diese ganze Chose wiederentdeckt und auch in den richtigen Kontext gestellt, weil der war eigentlich tatsächlich der Erste, der autonome Roboter entwickelt hat, überhaupt auf der Welt. Zurück zur Frage, wie man Roboter klassifizieren kann, wie man Roboter bauen kann, wie man in Richtung Autonomie kommen kann, wie man in Richtung Kognition kommen kann. Hier unsere vier Begriffe: Selbstorganisation, Komplexität, Adaptation und Kognition. Und wir können uns erstmal anschauen, wie ein Systemtheoretiker oder Neurowissenschaftler über das Verhalten von Lebewesen, aber vielleicht auch von Robotern nachdenken würde. Was uns allen vertraut ist, aus der Umwelt kommen Reize auf uns zu. Also meine Stimme zum Beispiel auf Ihr Ohr. Ja? Das wäre an Ihrem Körper der Sensor, von dem Sie hören können, das Ohr, und dieser sendet die Signale ins Gehirn. Ja? Das Kontrollorgan steuert wiederum die Muskeln. Dadurch bewegen sie sich. Mit dem Ergebnis, dass in aller Regel sich die Reize verändern werden. Zum Beispiel, wenn ich einen Gegenstand nehme, ich bewege mich, dann sehe ich den jedes Mal in einer anderen Perspektive. Das heißt also, der Reiz, der von diesem Gegenstand ausgeht, verändert sich kontinuierlich und dauernd, sobald ich auch was damit tue oder sobald ich mich bewege. Logisch. Das ist ein sogenanntes geschlossenes Regelsystem, aber das funktioniert nur bei sehr einfachen Lebewesen tatsächlich so. Ein Reflex, das, was Sie zum Beispiel kennen durch Ihren Knie-Sehnen-Reflex, wenn Sie zum Onkel Doktor gehen und der klopft mit dem Hämmerchen, dann schlägt Ihr Knie aus, das ist ein Reflexbogen. Da passiert genau das. Ein Reiz wird vom Körper registriert, das Ganze wird auf das Muskelsystem zurückgeleitet und der Muskel zuckt mit dem Ergebnis, dass Ihr Knie sich bewegt. Das funktioniert bei sehr einfachen Lebewesen oder bei sehr einfachen Reflexen bei uns. Normalerweise ist es aber so, dass wir uns anpassen. Das heißt, wir sind in der Lage zu lernen. Ja, wir können zum Beispiel schnelle Anpassung vornehmen. Das passiert bei Ihnen, wenn Sie ins Dunkle treten und Sie sich nach und nach an die Lichtsituation in einem dunklen Raum anpassen. Und dann können Sie nach einiger Zeit wieder vernünftig in dem Raum sehen, wenn es nicht völlig dunkel ist. Das ist ein schneller Vorgang. Der andere Vorgang ist das Lernen. Das ist ein langsamer Vorgang, der braucht einige Zeit. Und Lernen führt zum Abspeichern von Gedächtnisinhalten. Man merkt sich was und letztendlich landet das also wieder im Gehirn. Diese beiden Prozesse sind fundamental für höhere Lebewesen. Nur ganz, ganz einfache Lebewesen Also einzellige Lebewesen zum Beispiel sind im Wesentlichen fast ausschließlich reflexbasiert. Aber selbst die können schon ein bisschen was lernen. So. Wir kommen hier in diesem Diagramm, taucht der Begriff Körper auf und es tauchen auch eigentlich viele andere Begriffe auf, die eine Rolle spielen werden, nämlich zum Beispiel der Begriff der Adaptation und des Lernens, auf die wir auch eingehen werden. Zunächst jedoch zur Körperlichkeit. Ja? Wie definiert sich der Körper von einem Lebewesen, beziehungsweise wie können wir hingehen, ein künstliches Lebewesen, also einen Roboter vielleicht, bauen? Man würde am ehesten folgendes Diagramm aufzeichnen, um zum Beispiel nahezulegen, wie Komplexität entstehen kann, nämlich ich kann ein Ding bauen. Ja, wenn ich ein Auto zusammensetze, dann ist es schon ein relativ komplexer Gegenstand. Das heißt, ich bin dann also hier an dieser Stelle, ich mache ein Design, ne, dann baue ich das, das könnte ein einfaches Gerät sein, also ein einfacher Automat oder eben zum Beispiel ein komplexer humanoider Roboter. Eine andere Möglichkeit ist es jedoch, und das macht die Biologie in aller Regel, das ist die Möglichkeit der Selbstorganisation. Zelluläre Systeme entwickeln einen Körper, ausgehend von einer Eizelle hin zu einem komplexen, zum Beispiel menschlichen Körper. Oder aber Selbstorganisation kann auch bedeuten, dass viele Tiere sich zusammenfügen zu einer Art Organismus, ein Fischschwarm, ein Ameisenbau, ja. Und hier gibt es einen merkwürdigen Pfeil hier unten. Es gibt tatsächlich in der Biologie einen Fall, das sind die sogenannten Schleimpilze, wo einzellige Lebewesen, also Einzelindividuen, sich bei Nahrungsmangel zusammenführen, die laufen aufeinander zu und die bilden dann einen Körper. Das ist was Eigenartiges, das wäre so, als würden wir jetzt hier im Raum anfangen, uns miteinander zu verschmelzen und dann irgend so eine Art Superorganismus zu bilden, der in diesem Falle bei den Myxomyceten dazu führt, dass Sporen verstreut werden, sodass die also irgendwo hinkommen, wo es dann vielleicht wieder mehr Nahrungsquellen gibt. Deswegen dieser eigenartige Pfeil. Es gibt also tatsächlich einen fließenden Übergang zwischen einzelnen Zellen und Körperlichkeit. Warum erzähle ich das? Es ist nicht selbstverständlich, was zu unserem Körper gehört und was nicht. Wenn Sie Prothesenträger sind, dann können Sie, wenn die Prothese sehr gut sitzt, diese in Ihr Körperbild völlig integrieren. Ja? Der Körper ist nichts Absolutes, der ist wandelbar, insbesondere auch ganz normal durch die Entwicklung vom Kind zum erwachsenen Menschen oder eben zum Beispiel nach Verletzung. Und so ist es auch bei Robotern. Also ein Roboter hat keinen absoluten Körper, warum sollte er das haben? Stellen Sie sich einen humanoiden Roboter vor, ja? Also irgend so eine Kiste aus Blech. Und jetzt schraube ich die in ein Auto rein. Ja, das ist auch noch Blech. Also jetzt habe ich dessen Körper komplett verändert. Ja? Und so muss man an dieser Stelle auch denken. Und hier ist ein Projekt, das ist schon abgelaufen. Da war kurioserweise die Firma Lego beteiligt. Die hat also diese merkwürdigen Zellen entwickelt. Und das Einzige, was die tun können, ist, die können sich umorganisieren. Die machen nichts Gescheites in dem Sinne. Aber viele Lebewesen machen auch nichts besonders Gescheites. Also die Schwämme im Mittelmeer, die sind ungefähr so konstituiert wie hier diese merkwürdige Gruppe von Objekten. Ja? Wenn Sie einen Schwamm nehmen, den können Sie zerteilen, dann können Sie auch wieder zusammenpappen, dann wächst er wieder aneinander. Ja, das ist auch nichts anderes. Das war so eine Projektstudie, um zu zeigen, dass sowas im Prinzip technisch machbar ist. Die Dinger hatten ungefähr die Größe einer Hand, also haben mit einer normalen Zelle, die ist ja viel, viel kleiner, eigentlich nicht wirklich was zu tun. Aber so kann man also in der Robotik tatsächlich anfangen, und da steht man ja völlig in den Kinderschuhen, Körperlichkeiten zu entwickeln, die sich verändern. Auch können wir Schwärme bauen. Das ist ein anderes Projekt, was auch schon nicht mehr existiert. Das wird ja immer dann für eine gewisse Zeit gefördert und danach schaut man, dass man mit der Forschung wieder weiterkommt. Und hier hat man, das ist zu schnell abgespielt, damit das nicht so ewig dauert, hier hat man also lauter kleine Individuen, so eine Art Ameisenroboter, und die wissen nicht viel von der Welt. Die sind in der Lage, miteinander zu kommunizieren, aber nur mit ihren Nachbarn, und deren Aufgabe ist es, eine Reihe zu formen, letztendlich dann hier rüber in die linke Ecke zu wandern, da wo dieses rote Objekt ist, das ist also dann so eine Art Futterquelle, simuliert natürlich, hat mit Futter nichts zu tun, ist klar, aber jedenfalls sollen die dann also hingehen und diese Futterquelle transportieren. Das schafft aber einer alleine nicht. Genauso wie bei Ameisen müssen sich da mehrere andocken, das passiert jetzt gleich. Da kommt also der Erste hin, da verändert seine Farbe, damit man sehen kann, was da passiert. Und wenn dann zwei vorhanden sind, dann sind die stark genug und können das Ding weiterziehen. Und das soll also zum Häuschen transportiert werden, was das andere blaue Objekt da ist. Und da docken also einige an. Und dann nähern die sich also nach und nach dem Häuschen. Aber irgendwann, wenn ich das noch einen Moment laufen lasse, sieht man, dann treten auch Fehler auf. Weil dann geht zum Beispiel die Reihe irgendwann kaputt und muss dann wieder neu formiert werden. An dieser Stelle, ja, dann irgendwie, dann rennt er erstmal völlig in die falsche Richtung, weil ich weiß wohin. Ja, die reden ja nur miteinander ganz lokal. Und so funktionieren jede Menge Lebewesen. Ja? Die bilden kleine Schwärme, die haben lokale Interaktion miteinander, die reden miteinander lokal und erreichen dann letztendlich im Verbund relativ komplexe Aufgaben, wie zum Beispiel das Bauen eines Bienenhauses oder das Bauen eines Termitenhauses. Ja? Das sind Studien zur Selbstorganisation gewesen. Also wie können Roboter sich selber organisieren, wie können die also selber sich entwickeln, ausgehend von den technischen Apparaturen, die wir dann sozusagen da als Grundlage zur Verfügung stellen. Man kann natürlich Maschinen bauen. Wir haben auch einen mitgebracht, das ist der Amos. Das ist er nicht, das ist ein anderer, das ist von einem Kollegen, das ist unser eigener, da gibt es gleich noch ein Foto von. Den lassen wir am Schluss auch nochmal laufen, damit man sieht, wie so ein Ding funktioniert. Hier ist ein humanoider Roboter, der ist von Honda, der Asimo, ja, der verbeugt sich erstmal höflich japanisch und dann fängt er an loszulaufen. Der läuft mittlerweile sehr schnell, aber nicht sehr menschenähnlich. Also verzeihen Sie mir, aber ich würde sagen, der läuft so, als hätte er sich in die Hosen gemacht. Ja, so läuft kein Mensch. Das ist eben eines der zentralen Probleme. Das Laufen von Maschinen ist nach wie vor ein relativ ungelöstes Problem. Da kommen wir noch ein bisschen drauf. Hier ist Amos. Da unten ist eine neuere Variante von ihm. Das ist der Runbot, über den werden wir auch noch ein bisschen reden. Das sind beides Maschinen, die sind gebaut worden von uns, um Bewegungssteuerung, neuronale Bewegungssteuerung zu untersuchen. Der hier ist eben Zweibeiner. Der hängt halt seitlich noch an der Stange, damit er nicht seitlich umfällt, der fallen kann. Der fällt nach vorne und zurück, das kann er, aber zur Seite kann er nicht fallen. Wir zeigen da gleich nochmal ein paar Videos. So, worum geht es an dieser Stelle? Es geht darum, Systeme zu entwickeln, die erstens einen Körper haben. Gut, also den haben wir jetzt da an dieser Stelle gebaut, nämlich diese Maschine oder eben den Runbot. Und die eine Steuerlogik besitzen, die einem kleinen Gehirn schon etwas ähnlich ist. Die zentrale Eigenschaft von Gehirnen ist die, dass sie sich verändern können, dass wir lernen können. Das heißt also, auch unser zentralstes Forschungsthema ist es tatsächlich zu untersuchen, wie funktioniert Lernen und Adaptation, also Anpassung. Wir haben zwei verschiedene, für diese Vorlesung habe ich zwei verschiedene Aspekte herausgegriffen, die schnelle Anpassung und die langsame Anpassung. Die schnelle Anpassung heißt tatsächlich Adaptation. Die langsame ist normalerweise assoziiert mit den Begriffen Lernen und Gedächtnis. Wir schauen uns mal die schnelle Adaptation an, auch anhand von einem Beispiel oder von zwei Beispielen. Die stammen aus der Psychophysik. Dazu müsste ich Sie bitten, sich diesen Punkt anzuschauen und einfach nur auf diesen Punkt zu starren. Gleich gibt es noch was Neues, was ich in das Bild blende, aber gucken Sie nicht weg, sondern schauen Sie auf den Punkt. So 10, 15 Sekunden sollten da eigentlich reichen. Aber bitte genau den Punkt anschauen, nichts anderes anschauen. Und auch wenn ich gleich wieder auf die Taste drücke und sich was verändert, sollten Sie weiter den Punkt anschauen, bis ich was sage. Also ich gucke da auch ganz andächtig drauf im Augenblick. So, jetzt weiter drauf schauen. Sehen Sie die farbigen Scheiben? Schauen Sie mal weg. Ja, diese Scheiben sind nicht farbig. Was hier passiert ist, dass Ihr Gehirn sich relativ schnell nach 10, 15, 20 Sekunden schon an die vorher hier gezeigten Farben gewöhnt und dass dann die Gegenfarbe auftaucht. Also wo rot war, wird es grün und wo grün war, wird es rot, weil unser System sich antagonistisch adaptiert. Viele von Ihnen oder einige von Ihnen haben das schon mal gehört. Wir haben in unserem Sehsystem Nervenzellen, die sind zum Beispiel sensibel auf rote Stimuli oder auf grüne Stimuli. Und je nachdem, wie ich die jetzt also stimuliere, kann es passieren, dass nach einiger Zeit die entsprechende Nervenzelle sich langsam adaptiert, anpasst, gewöhnt, sodass, wenn der Reiz wegfällt, man das Gegenteil sieht. Das ist das, was da passiert. Hier ist noch eine sehr beeindruckende Illusion. Wenn Sie da mal ins Zentrum gucken wollten, bitte. Das ist recht psychedelisch, finde ich. Da kann man mal länger auch, so 10, 15 Sekunden, vielleicht auch ein bisschen länger mal draufschauen, auf diese sich rotierende Scheibe hier. Und wenn man jetzt weiterhin in die Mitte schaut, sieht man, dass das sich ausdehnt, was überhaupt nicht der Fall ist. Hier bewegt sich gar nichts. Und das ist die berühmte Wasserfallillusion. Der Name kommt daher, dass das können Sie im wirklichen Leben sehen, wenn Sie auf einer Brücke stehen, bei einem relativ schnell fließenden Fluss und da meditativ in diesen Fluss starren und das genießen für eine Minute oder so und dann, danach schauen Sie in die Landschaft, dann scheint sich die Landschaft in Gegenrichtung zu bewegen, in die falsche Richtung. Die Wasserfallillusion ist eine der wenigen Illusionen, die in unserem täglichen Leben auftreten können. Es gibt noch eine andere bekannte Illusion, die im täglichen Leben auftritt, das ist die Mondillusion. Der Mond, wenn er am Horizont erscheint, wirkt größer, als wenn er im Zenit steht. Das ist eine reine Illusion, das hat nichts mit der Atmosphäre zu tun, das macht unser Gehirn. So, manche Leute versuchen da irgendwie Physik reinzumauscheln, das hat aber mit Physik nichts zu tun, das ist eine reine Illusion. Das sind die beiden Everyday Illusions, die es so gibt, die Wasserfallillusion, die Mondillusion. Hier handelt es sich um eine Adaptation, ja? Eine schnelle Anpassung. Das ist unser Amos, eine ältere Version, und der verändert sein Laufverhalten, in dem Falle ausgelöst von einem Reiz. Der läuft am Anfang ganz normal und danach macht er diese Art Schwimmbewegung, damit er hier über so ein Hindernis drüber kommt. Das ist ein Beispiel, wie hier ein neuronales Netzwerk, was ich nicht zeigen will, das ist ein relativ kompliziertes Ding, wie sich dieses anpassen kann auf eine sich verändernde Umwelt durch einen Reizeinfluss. Ja, das ist also das Pendant aus der Roboterwelt von uns. Was natürlich in gewisser Weise interessanter sind, sind Lernphänomene. Also wie können Maschinen etwas lernen, wie kann man also Maschinen irgendwas beibringen, wie können die sich was merken und dauerhaft dann später auf eine sich veränderte Umwelt reagieren. Der Ranbot, das ist schon ein bisschen her, das war 2006, der hatte mal ziemlich viel Presse, weil er war eine Zeit lang der schnellste Laufroboter der Welt. Das Ding ist nicht sehr groß, das ist nur so 20 Zentimeter groß, der konnte aber rennen wie ein Wiesel und das hat dann mal einen ziemlichen Pressehype verursacht. Hier ist die Maschine nochmal abgebildet hier unten. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben eine Struktur, einen Körper und wir haben ein Kontrollnetzwerk. Da braucht man gar nicht so wirklich in die Details reinzugehen. Aber was hier passiert ist, hier gibt es Sensoren, genauso wie in Ihrem Körper, also Messfühler, zum Beispiel Berührungssensoren im Fuß. Der Roboter spürt, wenn er auftritt. Ja, das sind hier diese da, G für Ground Contact. Und andere Sensoren in dem Kniegelenk oder in dem Hüftgelenk. Und diese messen den Zustand der Maschine. Und der verändert sich ja ständig, die Maschine läuft ja. Das heißt, da sind ständig Signale, die in diesem Netzwerk herumlaufen und diese Signale wirken sich dann auf die Motoren aus. Wenn man das richtig verschaltet, kriegt man ein Laufmuster zustande. Ja? Und dieses Laufmuster ist selbsterzeugend, nämlich jedes Mal, wenn der Roboter auftritt, entsteht ein neues Signal, damit verändert sich was, damit macht er eine Bewegung, damit verändert sich wieder was und damit tritt er mit dem anderen Bein auf. Ja, das ist ein geschlossenes System, ein geschlossener Zyklus. Das wäre also ein Netzwerk, womit wir so eine Maschine ansteuern können. Was kann diese Maschine nicht? Diese Maschine kann in dem Falle, in dem Zustand, lediglich im Kreis rumlaufen. Ja? Aber wenn die Maschine gestört wird, fällt sie um. Genauso wie diese beiden Personen entweder umgefallen sind oder der eine ist in der Gefahr, gerade umzufallen. Und man sieht also hier bei diesen beiden Personen, was macht unser Gehirn aus dieser Situation. Unser Gehirn macht Folgendes, wenn wir stürzen, also irgendein böser Mensch gibt uns einen Schubs und wir fallen um, dann machen wir reflexartig eine Bewegung, zum Beispiel hier, dass man sich nach vorne lehnt, wie dieser Sportler, der hat es also nicht geschafft, der liegt schon am Boden, lehnt sich aber trotzdem noch nach vorne. Der Reflex hat ihm nichts geholfen, ihm hier schon. Der schafft es anscheinend gerade noch so zu balancieren, der beugt sich nach vorne, streckt die Hände aus, macht einen Ausfallschritt. Das sind alles Reflexe, die wir haben. Reflexe werden ausgelöst durch Reize Aber Reflexe können zu spät auftreten. Das ist hier bei dem Sportler der Fall. Der liegt schon am Boden, macht trotzdem noch einen Reflex. Die Maschine ist natürlich nicht so komplex gebaut. Die hat ihre Beinchen hier mit den vier Motoren dran, also Hüfte und Knie und die verschiedenen Sensoren, die ich erwähnt habe. Und dann hat die hier noch so eine Art Miniaturoberkörper. Dieser Oberkörper, der kann sich zurücklehnen oder kann sich nach vorne lehnen. Schauen wir uns mal an, was da passiert. Na, muss mir nochmal draufdrücken anscheinend. So. Der gute Junge, der läuft jetzt hier eine Rampe hoch und schafft das nicht. Genauso wie ein Baby. Der läuft übrigens menschenähnlich, der läuft also schwingend, nicht so wie unser Asimo. Und er fällt schon wieder um. Ja? Und was Sie sehen können, ist, dass dieser Oberkörper, genau wie bei dem Sportler, der lehnt sich nach vorne, aber erst nachdem der umgefallen ist. Das nützt nicht viel. Ja, der liegt am Boden, das hilft ihm nichts. Genau wie ein kleines Kind passiert aber Folgendes, man sieht es hier schon ein bisschen, er lehnt schon früher sich nach vorne, hat es immer noch nicht geschafft. Jetzt beim nächsten Mal, wenn Sie hinschauen, schafft das endlich, weil was hier passiert ist, die Maschine lernt, sich frühzeitig nach vorne zu lehnen und kürzere Schritte zu machen. Genauso wie ein Mensch, wenn wir bergan gehen, dann beugen wir uns vor und machen kürzere Schritte. Ja? Das heißt, hier ist ein Algorithmus, der ist sozusagen auch vom Gehirn geklaut, abgekupfert, in die Maschine eingebaut worden. Kann man nochmal laufen lassen, wenn ich hier noch rede. Ein Algorithmus in die Maschine eingebaut worden, welcher das Netzwerk im Roboter verstellt. Langsam, immer wieder. Nach jedem Umfallen lernt die Maschine dazu. Und das ist gar nicht anders als bei einem kleinen Kind, einem Einjährigen, der gerade laufen lernt, der macht das genauso. Der rennt zum ersten Mal so eine kleine Rampe hoch und plups sitzt der auf dem Po. Ja? Und irgendwann hat er gelernt, dass man sich da nach vorne beugen muss und dass man kürzere Schrittchen macht und dann kommt man hoch. Das ist genau das, was hier eben durchgeführt wird, mit Hilfe eines sogenannten Lernalgorithmus, der auf das neuronale Netzwerk, also eben auf diese Kontrollstruktur hier im Zentrum wirkt. Da verstellen sich die Schaltstellen im Gehirn. Was passiert hier? Hier ist das Netzwerk nochmal abgebildet, ja, hier oben. Die Details spielen gar keine Rolle. Was aber wichtig ist, und das ist eben auch in Ihrem Gehirn so, und viele von Ihnen wissen das sicherlich, es befinden sich hier Verschaltungen, die kommen von einer Zelle, künstlichen Zelle in diesem Falle, und gehen auf eine andere Zelle. Hier ist ein echtes Netzwerk gezeigt. Die Verschaltungen heißen Synapsen, also Verbindungsstellen zwischen Neuronen. Hier ist ein Bild einer Synapse. Und was hier passiert ist, ein Signal, was von rechts oben kommt, wird hier nach links unten weitergeleitet. In Wirklichkeit sieht sowas zum Beispiel so aus, also hier ist eine Nervenzelle mit bis zu 10.000 Synapsen pro Neuron, was eine Riesenzahl ist, das sind also wirklich sehr, sehr viele. Jedes einzelne Neuron hat bis zu 10.000 Synapsen. Und an jeder von dieser Synapsen kommen Eingangssignale an. Die treten also dort auf und es werden also Signale weitergeleitet. Hier ist mal eine Vergrößerung gezeigt. Hier sind so Schaltstellen mal eingemalt. Ne? Da, so, jetzt kommen sie. Das sind also Kontaktpunkte für andere Neurone. Hier an dieser Stelle findet die Signalübertragung statt. Das sind aber Milliarden in einem menschlichen Gehirn. Wenn wir sagen, wir hätten ungefähr 1 Milliarde Gehirnzellen, dann können Sie das nochmal mit 10.000 multiplizieren. Dann haben Sie also 10.000 Milliarden Synapsen. Tatsächlich sind es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Was passiert, wenn wir lernen? Zum Beispiel, was passiert ist, dass diese Kontaktstellen größer werden. Das ist tatsächlich so, das wurde gemessen. Gibt es ein paar sehr berühmte Arbeiten aus den späten 90er Jahren, wo diese Sachen entdeckt worden sind mit mikroskopischen Methoden, dass also diese Kontaktstellen größer werden können. Damit ist die Signalübertragung besser. Ja, die Signale, die von woanders kommen, die können jetzt besser weitergeleitet werden. Und das ist genau das, was wir mit der Maschine nachgestellt haben. Wir haben das also sozusagen simuliert, wir haben das also nachgestellt. Die Signale, das sind elektrische Signale. Also gar nicht anders als beim Roboter. Im Gehirn haben wir auch jede Menge elektrische Signale, die da auftreten. Und hier ist eben gezeigt, was im Verlauf des Lernens passiert. Wir haben hier den Sachverhalt, dass das Signal am Anfang recht klein ist. Ja? Und jetzt lernt dieses Neuron, diese Synapse, und irgendwann ist das Signal halt recht groß. Man sieht es hier, ne? Es ist auch deutlich größer geworden. Und das ist eben ein Indikator dafür, dass hier etwas gelernt worden ist. Die Signalübertragung wurde dann verbessert und das gesamte Netzwerk hat sich jetzt verändert. Also es hat was gelernt. So, schon mehr oder weniger zum Ende dieser kurzen Vorlesung würde ich gerne nochmal eigentlich nur das Thema Kognition nur berühren. Denn wenn man darüber reden wollte, dann müsste man jetzt nochmal 2 bis 4 Stunden gut investieren, um nahezulegen, was Kognition überhaupt ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Aber im einfachsten Falle gehen die Robotiker davon aus, dass Kognition eigentlich für eine Maschine das sein sollte, was der Mensch auch kann. Ja? Das ist eine ganz pragmatische Definition, die ist auch sehr wenig philosophisch angehaucht, die ist also einfach nur von der Notwendigkeit getrieben, dass wenn wir Robotik betreiben und das so wollen, dann möchten wir am Schluss Maschinen haben, die in einer menschlichen Welt leben können. Das heißt, die sollten uns ähnlich sein. Die sollten uns verstehen, wenn wir uns mit denen unterhalten, und die sollten auch ähnliche Dinge tun können. Und so kommt man also eigentlich dazu, dass man humanoide Roboter bauen möchte oder auch teilweise tut. Also ich glaube, hier ist ein Bild. Das ist der Armar aus Karlsruhe, eine Arbeitsgruppe, mit denen wir stark zusammenarbeiten dort. Und die werden halt deswegen menschenähnlich gemacht. Man könnte ja auch so einen Würfel da hinstellen mit Rädern. Man macht die deswegen menschenähnlich, weil diese Maschine zum Beispiel in einer Küche operieren soll, irgendwas machen soll, Teller abwaschen. Die Küchen sind für Menschen gebaut. Das heißt, irgendwie so ein Fahrroboter mit Rädern, der käme in der Küche wahrscheinlich nicht klar. Das ist also ein Grund. Insbesondere die Maschine ist auch deswegen als Mensch ausgelegt, als künstlicher Mensch, sodass wir uns darin ein bisschen wiedergespiegelt sehen, dass wir leichter mit solchen Maschinen kommunizieren können, sofern das dann alles irgendwann mal möglich ist. Hier ist ein moderneres Video von Armar. Der schaut sich also seine Welt erstmal sehr genau an, das arme Schwein, der ist eben noch nicht so intelligent, um es dann zu schaffen, 2 Gegenstände zu greifen und eine Flüssigkeit hier in einen Becher zu schütten. Tatsächlich ist der Orangensaftkarton leer, weil man seinen Roboter nicht ruinieren will, indem man also dann da mal daneben gießt und dann ist alles voller Orangensaft und man kann, diese Hände kosten 50.000 Euro etwa, nee, 30.000, aber ganz schön teuer. Jedenfalls, wenn man dann die Hand letztendlich mit Orangensaft verklebt hat, dann hat man, glaube ich, keine Freude mehr am Leben für einige Zeit. Oder der Chef wird den Doktoranden dann feuern, der das verbrochen hat. Ja, so, jedenfalls, das sieht man. Eines der zentralen ungelösten Probleme in der Robotik ist nach wie vor das Greifen. Die menschliche Hand ist ein absolutes Wunderwerk und es ist ganz, ganz schwer für Maschinen, freie Greifbewegungen durchzuführen und dann koordiniert miteinander mit beiden Händen eine komplexe Handlung durchzuführen. So, naja, also in gewisser Weise die schlechte oder vielleicht je nach Ansichtssache, die gute Nachricht ist eigentlich die, dass echtes adaptives und menschenähnliches Verhalten, also menschenähnliche Kognition, für Maschinen derzeit wirklich noch unmöglich ist. Ich würde sagen, in 50 Jahren, einige von uns werden es erleben, ich nicht mehr, da müsste ich dann schon sehr alt werden, dürfte es soweit sein, dass komplexe Maschinen vorhanden sind, die auch schon etliche kognitive Leistungen vollbringen werden und die auch sinnvolle Handlungen schnell genug durchführen. Also die zum Beispiel tatsächlich in der Küche irgendwie den Abwasch erledigen können. Ja? Das, denke ich, schafft man jetzt in den nächsten 50 Jahren sicherlich. Man kann sich natürlich fragen, wo wollen wir hin? Generell, macht das Sinn, überhaupt diesen Weg zu beschreiten? Und man stellt sich eh die Frage, was wollen Menschen eigentlich von Maschinen? Diese Frage hatte ich eingangs schon gestellt. Und wir haben mehrere Möglichkeiten hier. Es gibt also hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir von einer Maschine verlangen könnten, wenn wir wollten. Ja, wir könnten einen zuverlässigen Diener wollen, einen verlässlichen Assistenten, einen intelligenten Mitarbeiter, einen entscheidungsfähigen Angestellten, einen mitspracheberechtigten Partner oder, das wollen wahrscheinlich die wenigsten, eine Maschine, die dann der Chef ist am Schluss und sagt, hier, du machst jetzt das. Ja. Aber ich bitte Sie, ja, wo ist die Grenze? Ja. Wir haben auf der einen Seite die Idee, dass Maschinen unsere Sklaven sein sollten, wollen aber auf der anderen Seite, dass die Maschinen autonom agieren. Ja? Ingenieure möchten Sklaven, aber was wollen die Sklaven? Dieses Problem hatten wir vor 2000 Jahren, der Spartakusaufstand mit Menschen und Mitmenschen, heute auch noch. Ja? Und es ist, glaube ich, ein fundamentaler Konflikt. Wir können nicht autonome Maschinen bauen, die am Schluss eine reine Dienstbarkeit darstellen. Autonomie, wenn sie erreicht wird, ist Selbstständigkeit, Selbstkontrolle und Selbstbestimmtheit. Also wenn denn eine Maschine es jemals erreicht, autonom zu sein, dann ist man an dem Punkt angekommen, dass diese Maschinen auch wirklich eigenständig agieren und dass die dann also menschenähnlich sind und dass die auch dann gleichberechtigt sind, so komisch das klingen mag. Berühmt geworden ist ja der HAL 9000 aus dem 2001 A Space Odyssey von Stanley Kubrick. HAL, das war ein hochkognitiver Computer mit Autonomie, der sich im Film dann gegen den Menschen wendet. Der sagt irgendwie, die Menschen an der Stelle, die haben was Falsches gemacht, ich mache jetzt meine eigene Entscheidung und ich bringe die Menschen um. Das wäre die schlimmste aller Konsequenzen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das notwendigerweise so sein muss. Ich glaube nicht, dass autonome Maschinen denselben Fehler machen, den wir so gerne machen, dass wir unsere Mitmenschen dann mal irgendwo in so einem Krieg umbringen. Ja? Das hat die Menschheit wunderbar gemacht über tausende von Jahren. Ich bin mir nicht so sicher, dass das die Maschinen auch unbedingt so machen sollten oder werden, weil wenn wir Autonomie erzeugen, dann erzeugen wir hoffentlich vielleicht auch eine Form von Ethik. Naja, man weiß es nicht. Jedenfalls interessanterweise die Buchstaben HAL, wenn man da jeweils einen Buchstaben dazu addiert, kommt IBM raus. Man weiß nicht, ob das Absicht war. Das wurde dem Autoren immer unterstellt. So, naja, also Kognition und Autonomie. Das ist das, was ich gerade schon gesagt hatte. Wenn Roboter wirklich autonom und intelligent werden, dann werden sie wohl auch zu ethischen Wesen. Und wir werden ihnen wohl oder übel Gleichberechtigung zugestehen müssen. Das ist schon meine Meinung an dieser Stelle, aber ich glaube, es ist auch noch ein sehr, sehr langer Weg dahin. Jetzt schauen wir uns noch einen Roboter an. Ich bedanke mich schon mal. Co., wenn du mal die Maschine laufen lässt, wäre ich dir dankbar. Na? Aha. Da hat der Dr. Poramate Manunpong aus Thailand, sie haben sehr klangvolle Namen dort, die Leute, deswegen nennen wir alle ihn Co., hat diese Maschine vor Jahren selbst entwickelt, mehr oder weniger, ja, muss schon fast sagen, hobbymäßig, aber auch im Rahmen seiner Dissertation. Die wurde dann weiterentwickelt durch Fraunhofer und Sie können gerne nach vorne kommen und sich das anschauen. Das ist ein Laufroboter, der verschiedene Dinge machen kann. Der wird im Augenblick rein künstlich gesteuert, der hängt also an einer Strippe, aber normalerweise hat er so einen kleinen Prozessor oben drauf. Und dann macht er also auch eigene Sachen. Und dann hat er also verschiedene Laufmuster, die man sehen kann. Zum Beispiel im Augenblick läuft er zur Seite. Und das ist also durchaus verwandt zu dem Verhalten, was viele Insekten auch zeigen. Wo setzt man solche Maschinen ein? Also für uns sind das natürlich Forschungsobjekte. Aber solche Maschinen sind interessant in sehr rauem Terrain. Also zum Beispiel auch irgendwo auf einem anderen Planeten oder wenn es darum geht, Rettungsoperationen durchzuführen. Da werden also auch teilweise Maschinen dieser oder ähnlicher Art verwendet. Wie gesagt, für uns ist das im Augenblick ein reines Forschungsobjekt. Man sieht auch, dass der mit dem glatten Boden gar nicht so toll klarkommt. Der mag es also lieber, wenn es ein bisschen rauer ist. Na, auf dem glatten Boden rutscht er dann auch schon mal. Gut, dann können wir das an der Stelle, glaube ich, einfach so ausklingen lassen. Sie können, wie gesagt, gerne schauen. Ich schalte dann hier schon mal alles ab und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Göttinger Physiker Florentin Wörgötter im Rahmen der Ringvorlesung zum 275. Jubiläum der Universität Göttingen sprach er über aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotik.